Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde Flux FM, ein komplettes Album und alles, was man dazu wissen sollte.
Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Flux FM, das große Ganze. Mein Name ist Melanie Golin.
Meiner ist Daniel Koch.
Heute mit einer ganz besonderen Sendung, denn wir hören ein Album, was kein typisches Pop-Album ist, sondern eher ein kleines akustisches Theaterstück. Wir hören die Debütplatte und die einzige Platte von Dead Man's Bones, einem amerikanischen Duo, hinter dem sich Leute verstecken, die ihr vielleicht kennt. Wir hören das Album in kompletter Länge und beginnen mit dem ersten richtigen Song, denn das, was ihr gerade gehört habt, war das Intro zur Platte. Wir haben die Stimmung gesetzt. Ihr hört es, ich kann gar nicht anders moderieren gerade. Ich hab so eine schmeichelnde Stimme. Wir hören jetzt Dead Hearts von Dead Man's Bones. Vor 10 Jahren ist diese Platte erschienen.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde, ein komplettes Album. Von der ersten bis zur letzten Note. Auf Flux FM.
Hört ihr das? Hört ihr die toten Herzen schlagen? Dead Hearts haben wir gehört von Dead Man's Bones. Aus dem Album Dead Man's Bones, das vor 10 Jahren erschienen ist. Dead Hearts, ein Song über Liebende, über jemand Verstorbenen, der dazu verdammt ist, für ewig die in den Wänden zu spuken, in denen er geliebt und gelebt hat. Spuk, ein nicht sehr unterschwellig eingeführtes Thema auf diesem Album hier.
Und die Herren, die sich hier mit Geistern und Zombies und dem Außerweltlichen befassen, sind Ryan Gosling und Zach Shields. Und ja, es ist dieser Ryan Gosling, der Mann, der es geschafft hat, mit nur 2 Gesichtszügen ein 50 Oscar-Reife Filmrollen zu besetzen. Und es ist sein erstes und einziges Bandprojekt. Und das hat natürlich deswegen damals ziemliche Wellen geschlagen. Und wenn ihr schon engelsgleiche Kinderstimmen gehört habt, die wehen auch häufig durch dieses Album, das ist der Silver Lake Conservatory Children's Choir. Und ja, der ist beim ganzen Album dabei. Und die Sache mit dem kleinen Kreis, den Melanie immer so gerne ins Feld führt. Diese Musikschule wurde von keinem Geringeren mitgegründet als Flea von den Red Hot Chili Peppers. Es ist halt auch alles ein kleiner Kreis und eine Soße.
Wie anfangs schon angesprochen, ist dieses Album ja weniger ein klassisches Album im Sinne von, du hast 12 Songs und die sind alle gut strukturiert. Strophe, Refrain, Bridge, Refrain, sehr schön. Hier haben wir eher eine Stimmung mit ab und zu aus versehenem Refrain. Etwas, was sehr darauf aufbaut, dass es visuell ist, dass es ein Gefühl ist und dass es viele Bilder erweckt. Bilder, die auch in ganz tollen Videos ausgedrückt wurden. Dead Hearts, der Song, den wir gerade gehört haben, der hat ein tolles Video, das müsst ihr euch angucken.
Ein Video, das auch von einem recht prominenten Menschen konzipiert wurde, nämlich von Jed Hathaway. Und den kennt man, wenn man Robot Chicken gesehen hat, diese völlig durchgeknallte Serie mit den unmoralischen Knetfiguren und kleinen Puppen. Das hat sich Jed Hathaway ausgedacht und das sieht man auch im Video zu Dead Hearts. Da geht nämlich stolziert so ein Knochen durch so eine Modelllandschaft und das ist wirklich sehr creepy und sehr schön.
Es ist wunderschön und trotzdem hat es nur 390.000 Klicks. Das hat mich ein bisschen gewundert, obwohl es ja schon seit 10 Jahren online ist. Aber in den Kommentaren kann man lesen, also dass das die Leute wirklich berührt, weil es Kunst ist, weil es diesen Song hat, der irgendwas mit den Leuten macht. Eine Frau hat in den Kommentaren ein Gedicht für diesen Knochen geschrieben. Das fand ich sehr bemerkenswert. Bemerkenswert auch, ach, Überleitungskönigin heute wieder am Werk, das Video zu In the Room Where You Sleep, der nächste Song, den wir hören. Der angesprochene Kinderchor, den Daniel ja schon erwähnt hat und der auf dem ganzen Album zu hören ist, der ist hier zu sehen. Und ich würde sagen, wir reden nach dem Song darüber, aber das, was ihr jetzt hört und das Video dazu, das war so das Erste, was die Welt von Dead Man's Bones mitbekommen hat. Dieser Song wurde veröffentlicht circa 1 Jahr, bevor die Platte dann rauskam. Wir hören In the Room Where You Sleep.
Wer A spielt, muss auch B spielen.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde, ein komplettes Album auf Flux FM.
Ich hoffe natürlich nicht, dass ihr jetzt zu YouTube gegangen seid und unsere Sendung verlassen habt, um dieses Video zu gucken, verstehen könnte ich es trotzdem. In the Room Where You Sleep von Dead Man's Bones, die allererste, naja, Single kann man gar nicht so richtig sagen, weil das Album war ja nie als Plattenfirmen-Release angedacht, zumindest nicht im Albumsinne. Eigentlich wollten Ryan Gosling und Zach Shields ein Theaterstück machen und die Musik ist zufällig entstanden dazu oder nur entstanden, um dieses Theaterstück zu unterstützen. Und dann ist dieses Album dabei rausgekommen, was ein ziemliche Kult-Fangemeinde mittlerweile hat, obwohl Daniel mir schon gesagt hat, dass er das damals überhaupt nicht mitbekommen hat. Das musst du mir am Ende nochmal erzählen. In the Room Where You Sleep, in dem Video könnt ihr einerseits Ryan Gosling und Zach Shields sehen, die Instrumente spielen, und aber auch den besagten Chor, den wir schon angesprochen haben.
Und der Chor ist in diesem Video ganz wundervoll verkleidet. Das war auch etwas, was sie später bei den Live-Auftritten gemacht haben. Da gab es nämlich auch immer einen Kinderchor. Und die Kids hatten dann alle so Skelettgesichter und teilweise Bettlaken, also als Gespenster verkleidet. Und das sieht unfassbar süß und ein bisschen creepy aus. Und das findet man auch auf der Coverfotografie von Dead Man's Bones.
Dieser Silver Lake Conservatory of Music Children's Choir, das ist ein sehr langer Name, wenn man ihn aussprechen möchte. Die Kinder waren alle so zwischen 5 und 17 Jahre alt und ich habe in einem Interview gelesen mit Ryan Gosling, dass sie sich dann wirklich so jeden Sonntag zum Proben getroffen haben und das Video, was ihr zu In the Room Where You Sleep sehen könnt, das war dann der letzte Tag, der letzte Sonntag, an dem sie sich getroffen haben. Und da dachten sie sich, wir machen so eine Abschlussfeier für unser Projekt, nehmen dieses Video auf und nebenbei gab es noch eine Hüpfburg und einen Taco-Truck und eine Piñata. Also das muss eine gute Feier gewesen sein. Was man ja vielleicht gar nicht denkt, wenn man diese gloomy Atmosphäre dieses Albums hört und aufnimmt. Aber die Kinder haben das ganz anders gesehen. Die beiden Bandmitglieder wurden noch öfter gefragt, so, war das nicht gruselig für die Kinder? War das nicht extrem, wenn ihr immer so über geköpfte Leute redet und tot und alle sind unglücklich? Die Jungs meinten dann aber, nee, im Gegenteil, die Kinder wollten eigentlich alles immer noch viel blutiger haben und alles viel extremer haben, als wir das uns jetzt gedacht haben. Naja.
Und sie singen teilweise ja auch Zeilen, wo man schon überlegen kann, ob das dem Alter angemessen ist. Und ich muss ja zugeben, das ist immer ein sehr weirder und interessanter Effekt. Das hat Nick Cave bei einigen Auftritten zum Beispiel auch gemacht, als er in Berlin mal sein Album Push the Sky Away vorgestellt hat. Da gab es auch einen Kinderchor, die dann die ganze Zeit über Tod, Verdammnis und sonst was singen mussten. Und das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Effekt. Es gibt auch ein historisches Vorbild für diese Art, mit einem Schulchor zu singen. Das haben die beiden auch gesagt. Es gab zum Beispiel das Langley Schools Music Project, wo ein Kinderchor Pop-Hits von McCartney und Konsorten nachgesungen haben, was auch in Amerika relativ erfolgreich war. Und dieser Spirit von diesen Projekten schwang auch ein bisschen mit und das wollten sie da im Studio hinbekommen. Und eigentlich wollten sie auch gar nicht selbst singen, haben sie mal gesagt. Auch das ist mittlerweile dann so entstanden. Eigentlich wollten sie alles nur für den Kinderchor schreiben, aber irgendwann haben sie dann festgestellt, im Duett oder wie sagt man, wenn man zwei Sänger und einen Chor hat, das Wort muss erfunden werden, hat das Ganze dann besser gepasst.
Aber stimmt, jetzt wo du es sagst, die Nullerjahre, also das Album kam 2009 raus, die Nullerjahre waren ganz groß in diesem Kindersingen-Popsongs-Ding, ne? Ich sage nur Scala.
Ja.
Was machen Scala eigentlich heute? Wir hören Buried in Water.
Alles hat seine zwei Seiten. Wir spielen sie beide.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde, ein komplettes Album. Auf Flux FM.
My Body's a Zombie for You von Dead Man's Bones haben wir gehört. Daniel, du hast am Anfang so ein bisschen gesagt, Ryan Gosling hat nur zwei Gesichtsausdrücke. Höre ich da raus, dass du kein großer Ryan Gosling-Fan bist?
Ich hadere mit seiner Schauspielkunst. Ich fand einige Filme, wo er mitgespielt hat, sehr, sehr großartig und einige Rollen sehr passend. Aber ich meine, das ist ja auch sein Trademark, aber ich finde, er ist schon erstaunlich stoisch und das passt ja auch immer ganz gut. Und ja, es gibt so diesen Ryan Gosling-Gesichtsausdruck, der eher so ernst ist und ganz manchmal lächelt er. Bei La La Land wird er gezwungen, das hin und wieder zu machen. Und ja, deswegen würde ich sagen, er hat, was Mimik angeht, sagen wir doch so, ist er eher minimalistisch unterwegs.
Ich habe mir auch wieder, es gab ja so ein paar Auftritte und überhaupt habe ich mir einfach Bilder von Ryan Gosling angeguckt. Aha. Und dachte mir dann auch so, er sieht aus wie ein Ei eigentlich. Also warum ist er so erfolgreich? Also der ist ja vor allem erfolgreich gewesen, nicht weil er ein guter Schauspieler ist, sondern weil alle Leute ihn süß fanden, ne? Naja.
Er hat ja auch eine erstaunliche Meme-Karriere und also ich weiß auch gar nicht, was zuerst da war. Er natürlich der Schauspieler, aber das Internetphänomen Ryan Gosling ist ja auch wirklich nicht von der Hand zu weisen.
Das stimmt. Während ich mir Interviews zum Projekt Dead Man's Bones durchgelesen habe, habe ich aber dann das Gefühl bekommen, dass Schauspielerei eigentlich immer mehr so Mittel zum Zweck war. Oder das macht er halt, weil das wurde ihm angeboten und das ist ja auch ganz nett. Aber es gibt das, ich habe dieses eine Zitat gefunden darüber, wie an dem Album gearbeitet wurde, und Ryan Gosling meinte: "We've worked on it solid for 2 years. I made a couple movies because I had to, but this is all we do." Also, ich glaube, er ist so ein bisschen wie Robert Pattinson, dass er dann auch einfach die Filme macht, weil die Rollen sind da, das Geld ist gut und dann, naja, wenn ich jetzt auf dem Bravo-Poster bin, auch nicht so schlimm. Dafür kann ich dann Dead Man's Bones machen.
Es ist auch schön zu sehen, wie zurückgenommen man das Ganze dann ja auch auf die Bühne gebracht hat und ins Plattenregal. Also man hat von Anfang an mit sehr unabhängigen Partnern gearbeitet. Man hat ein eigenes Label gegründet, hat dann später das Album über Anti-Records rausgebracht, was eine der besten Adressen eigentlich für amerikanische Musik ist, wo ganz viele sehr berühmte Folk-Künstler drauf sind, wo Tom Waits zum Beispiel drauf ist. Und ich glaube, das war ihnen sehr wichtig. Auch so die Interviews, die sie gegeben haben, waren dann nicht mit irgendwelchen Glossy-Magazinen, sondern da war dann Pitchfork exklusiv dabei. Und ja, da ist, glaube ich, schon sehr drauf geachtet worden, dass das nicht einfach nur eine Spielwiese für einen Hollywood-Star ist, sondern wirklich ein Herzblutprojekt. Und das hört man ja auch raus.
Wir hören den Radiohit Papa Power.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde, ein komplettes Album. Wieder aufgelegt von Flux FM.
Der Song läuft ja bis heute auch regelmäßig auf Flux FM. Als ich damals zu Flux FM gekommen bin, 2011, hat mich das voll überrascht, weil ich dachte, Dead Man's Bones ist so ein, das kenne nur ich, so, das kennen nur die coolen Leute. Aber bei Flux FM arbeiten halt auch die coolen Leute. Ich hatte mich verschätzt.
Kann Papa passieren.
Power. Wir wollen natürlich nochmal, wir haben ja schon, also ganzer Satz. Wie haben sich Zach Shields und Ryan Gosling kennengelernt? Das war nämlich auch eigentlich ganz nett. Ryan Gosling hat, ihr wisst ja, The Notebook. Wie heißt der auf Deutsch? Wie an einem einzigen Tag?
Oh Gott, oh Gott.
Irgend so ein blöder Titel, genau. Diesen Film hat ja Ryan Gosling gedreht. Damit ist er dann bei allen sehr berühmt geworden. War dann auf den, wie gesagt, auf den Bravo-Postern drauf. Und hat, schön für ihn, seinen Co-Star Rachel McAdams tatsächlich auch eine Zeit lang gedatet. Die hatte eine Schwester und die war zu dieser Zeit zusammen mit Zach Shields. Und ihr wisst ja, man macht dann immer so Vierer-Dates, macht man ja immer so. Und dann haben sich die beiden kennengelernt.
Und es muss eine sehr schöne Begegnung gewesen sein, weil Ryan Gosling in einem Interview erzählt hat, dass Zach, als sie sich zum ersten Mal gesehen haben, High Heels getragen hat. Und man übernachtete gemeinsam im gleichen Haus, nämlich im Haus der Schwester von Rachel McAdams. Und er dachte erst, oh Gott, was ist das für ein schräger Vogel? Aber man hat sich dann über gemeinsame Interessen und diese Faszination für Spukhäuser und Geister langsam aber sicher angefreundet. Und ich muss ja sagen, ich finde diese Konstellation sehr, sehr spannend und habe die ganze Zeit überlegt, wie heißt das eigentlich? Was ist man, wenn der Kumpel mit der Schwester der Freundin zusammen ist? Ich hatte nämlich auch mal exakt die Diskussion und diesen Zustand, und mein Kumpel damals sagte, dafür würde es das Wort Schwippschwagerschaft geben. Und das finde ich sehr schön.
Wenn man nicht verheiratet ist, weil wenn sie verheiratet gewesen wären, dann wären es ja Schwäger, Schwager gewesen.
Einfach. Genau. Schwippschwager.
Das heißt Schwippschwager.
Ja, das ist so ein Wort, das so gedehnt ist, dass es auch dazu passen würde. Aber wir haben das damals sehr gefeiert, dass wir für 2 Monate Schwippschwager waren und nicht nur Kumpels. Ja, so fangen Freundschaften an.
Jedenfalls, das war im Jahr 2005 und die beiden haben dann festgestellt, so hey, wir mögen beide gerne so Horrorfilme, Zombiefilme aus den 50er, 60er Jahren und gehen auch gerne beide ins Haunted Mansion in Disneyland. Ihr wisst ja, Ryan Gosling und Disney ist ein ganz eigenes Thema. Aber was ich noch witzig fand, ist, die waren jetzt nicht einfach so Fans von Horror- und Zombie-Filmen, so wie Daniel und ich Fans von uns gegenseitig sind, sondern das ist eine sehr tief sitzende Problematik, wie ich das rausgefunden habe. Zack war als Kind wohl so von Geistern besessen, also nicht exorzistenmäßig, sondern so fasziniert von dem Thema, dass er in Therapie geschickt wurde von seinen Eltern deswegen. Und Ryan Gosling hat in einem Haus gewohnt, aus dem seine Eltern mit ihm ausgezogen sind, weil sie gesagt haben, hier spukt's, wir wohnen hier nicht länger. Es kommt also nicht von ungefähr, dass dieses Album entstanden ist.
Und jetzt kommt natürlich die alles sprengende Frage. Melanie, glaubst du an Geister?
Willst du jetzt wirklich eine richtige Antwort? Oder?
Eigentlich schon, wenn du so in unseren knackigen Moderationsslot bekommst.
Nein, aber ich glaube an Energien und ich glaube an Materie und Physik. Und ich glaube, dass viele Dinge, die man als Geist wahrnimmt, einfach Physik sind. Und mit einfach meine ich nicht unbedingt einfach, sondern es gibt ja ganz tolle physikalische Phänomene und alles. Und ich glaube, dass sowas sehr, an sowas glaube ich.
Das ist interessant.
Aber das ist nicht weniger cool.
Ja, in der Tat, in der Tat. Für mich haben Geister ja auch immer sowas, so ein Erinnerungsnachhall. Also ich denke bei Geistern auch ganz häufig, dass so Erinnerungen an Menschen sind, die dann so ein Eigenleben entwickeln und wo es dann im Endeffekt eigentlich egal ist, ob es den Geist jetzt wirklich irgendwie rumspukend sichtbar gibt oder ob er sich einfach in einem Kopf, in einem Wahn, im Guten wie im Schlechten materialisiert hat. So, kleiner Exkurs ins Übernatürliche. Ihr seid immer noch bei den X-Files.
Wir hören Young and Tragic.
Schätze aus der Plattenkiste. Herausgekramt von Flux FM.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde Flux FM. Ein komplettes Album. Und alles, was man dazu wissen sollte.
Paperships von Dead Man's Bones. Vor 10 Jahren ist diese Platte erschienen. Als Ryan Gosling und Zach Shields beschlossen haben, wir machen jetzt Musik zusammen, sollte das eigentlich kein Album werden, es sollte eigentlich ein Theaterstück werden, ein Musical, ein gruseliges Musical. Dann hat man aber festgestellt, das sprengt ein bisschen unseren monetären Rahmen, den wir dafür haben. Und deswegen gab es dann nur, in Anführungsstrichen, ein Konzeptalbum mit auch Konzept-Performances. Die Aufnahmen zum Album waren dann aber sehr lo-fi und alles war sehr DIY, was natürlich zu diesem tollen Sound beigetragen hat.
Und man hat sich einige Regeln vorgenommen, so ein bisschen wie die White Stripes das damals gemacht haben, dass zum Beispiel alle Instrumente selbst gespielt werden, dass es keine elektrischen Gitarren gibt, dass es keine Click-Tracks gibt, dass nicht irgendwie produktionstechnisch nachgebessert wird und das haben sie tatsächlich so durchgezogen, gemeinsam mit, das muss man auch mal sagen, produziert hat das Ganze Tim Anderson von, der hat auch eine Band, Ima Robert nämlich, und der hat das Ganze dann so, mitgemacht. Und was ich ganz spannend finde, was mir gar nicht so bewusst war, dass die beiden das in erster Linie gemacht haben, weil sie sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben mit dem Musik produzieren, mit Alben machen, weil sie wollten das wohl erst auch im größeren Stil machen, beziehungsweise waren auch in Studios mit Produzenten, die dann von irgendwelchen Plattenfirmenleuten dazugestellt wurden und die wollten alles immer überpolieren und wollten den Gesang mit Autotune verfremden von Ryan Gosling und wollten alles nochmal nachbessern und das hat die beiden sehr gestört, dass man fast so ein bisschen aus Trotzreaktion gesagt hat, so scheiß drauf, wir machen jetzt mal richtig Indie.
Wir hören Lose Your Soul.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde, ein komplettes Album. Von der ersten bis zur letzten Note. Auf Flux FM.
Werewolf Heart von Dead Man's Bones. So heißt auch das von Dead Man's Bones und Tim Anderson zusammen gegründete Label. Werewolf Heart. Eigentlich wollte die Band dort ihr Album rausbringen, aber dann, nachdem die ersten Songs im Internet waren, haben sie Angebote von anderen Plattenfirmen bekommen und das dann bei Anti Records rausgebracht. Trotzdem, dieser ganze DIY-Stil und dass man alles selber gemacht hat, auch wenn man es vielleicht nicht konnte, ließ sich auch darin ab, wie das Album eigentlich heißen sollte. Der Albumtitel war ursprünglich Never Let a Lack of Talent Get You Down. meine Rede. Lasst euch nicht davon abhalten, dass ihr vielleicht irgendwas nicht so gut könnt, wie Leute sagen, dass man es können sollte. Einfach machen und dann kommen so schöne Dinge dabei raus. Die Konzerte müssen auch ein Erlebnis der ganz anderen Art gewesen sein. Ich glaube, in Europa sind sie damit nie getourt. Es gab nur eine Nordamerika-Tournee. Und man konnte diesen Kinderchor, den Silver Lake Conservatory of Music Children's Choir, nicht zu jedem Konzert mitnehmen, weil teilweise waren die einfach zu jung oder die mussten in die Schule gehen. Also hat man was gemacht? Man hat in jeder Stadt einen Kinderchor gesucht und dann mit denen vor Ort geprobt und ist mit denen aufgetreten. Was alleine schon wahnsinnig toll ist, aber dann gab es auch immer als Vorband gab es eine Art Talent-Wettbewerb. Daniel, hast du die Pitchfork-Doku dazu gesehen?
Ja, habe ich. Und das ist sehr großartig. Es gab eine Talent-Show und man hat gezielt sich Leute rausgepickt, die sehr leidenschaftlich sind, aber auch durchaus etwas verstörend. Und diese Pitchfork-Dokumentation begleitet den Auftritt in New York und da sieht man sehr, sehr weirde Gestalten, von irgendwelchen Zauberern bis zu einem Paar, das völlig schräg und schief Geige spielt und irgendwelche romantischen Duette auf der Bühne schmettert. Also das muss wirklich ein sehr, ja, sehr interessant gewesen sein.
Ja, und es gab eine Yoga-Künstlerin, es gab einen Pudelzirkus, also alles, da hätte alles passieren können. Du gehst dahin zu diesem Dead Man's Bones Konzert, kann man gar nicht sagen, aber dann kann immer noch ein Pudelzirkus passieren.
Und es war natürlich so, dass die Konzerte dann immer damit beginnen oder die Konzerttage, dass natürlich auch sehr umfassend geprobt werden muss, weil dieser Chor, der kam dann natürlich immer schon mittags dahin und dann haben sich die beiden Herren wirklich die Zeit genommen, mit den Kindern das Ganze nochmal zu üben. Und auch da gibt es in dieser Dokumentation sehr, sehr schöne Statements von den Kids. Ein kleiner Junge sagt zum Beispiel, ich dachte, Ryan Gosling ist so wie alle Stars, so total arrogant, aber der ist einfach toll. Und so ein junges Mädel, das ist auch sehr süß, so mit Zahnspange und Pferdeschwanz, sitzt dann da und sagt in die Kamera, naja, wir hatten die Chance, diese Gelegenheit wahrzunehmen, mit Ryan Gosling zu singen. Und ich meine, Ryan Gosling. Ah! Und das ist wirklich sehr süß, wenn man dann auch sieht, wie er und Zack sich dann um die Kids kümmern, wie sie dann Pizza organisieren, wie sie sagen so, ey, macht auf der Bühne, wo ihr Bock drauf habt, wir machen das hier, damit alle Spaß haben. Und das ist wirklich sehr, sehr sympathisch.
Dann hatte man eine Weile Spaß und dann hat man nie wieder was gehört von Dead Man's Bones. Ich habe ein Interview gefunden, wo mal erwähnt wurde, dass man schon neue Songs hat oder dass es irgendwie noch mehr Material gibt. Das ist aber nie erschienen, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ich habe nichts gefunden.
Ich habe auch nichts
gefunden. Was noch irgendwie danach passiert ist. Also Dead Man's Bones. Und eigentlich macht es das noch schöner, war so ein One-Off-Ding. Ich möchte auch eigentlich nicht, dass da nochmal was passiert, weil ich mag das ja immer, wenn dann Sachen so diesen Moment haben und eine gewisse Legendenbildung drumherum, wie es ja hier ist. Ich bin ganz zufrieden, so wie es ist.
Ich schätze, zum 15-jährigen Jubiläum wird es nochmal einen One-Off-Gig geben oder zwei. Einen in irgendeinem Fancy-Theater oder in einem runtergerockten Theater in New York, wo es spukt. Und eins dann irgendwie auf einem Festival wie dem Coachella oder Primavera oder sowas in der Richtung. Das fände ich eigentlich nochmal ganz schön, wenn sie sich wirklich noch einmal zusammenfinden und dann auch einen geschminkten Chor wieder mitbringen. Natürlich dann die aktuelle Besetzung, sonst hat man da ja einen Haufen 20-Jähriger, die sicherlich nicht mehr so hoch singen können, aber einmal würde ich es gerne dann doch noch sehen. Also Ryan, wenn du uns hörst und wir wissen, du bist großer Fan, nimm dir das mal zu Herzen.
Ja, was ist denn? Ryan Gosling hat doch auch Kinder mittlerweile. Die müssten doch auch bald in dem Alter sein, wo sie da selber in dem Chor... Naja, ihr wisst schon, wir hören den Titeltrack Dead Man's Bones von Dead Man's Bones aus der Platte Dead Man's Bones.
Wer A spielt, muss auch B spielen.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde, ein komplettes Album auf Flux FM.
Knochen, 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 Knochen. Dead Man's Bones. Titel, Band und Album. Eine Stunde lang haben wir diese Platte gehört. Eine Platte, die was ganz Besonderes ist. Das heißt, wir kommen jetzt zum Fazit und Daniel, erzähl mir alles. Und erzähl mir vor allem, wie es passieren konnte, dass du vor 10 Jahren nicht wusstest, dass es diese Platte gab.
Das habe ich mich auch gefragt. Das habe ich mich wirklich mehrfach gefragt. Die war irgendwie so gar nicht auf meinem Radar. Und ich muss auch zugeben, als du sagtest, ja, das ist ja das Projekt von Ryan Gosling, da dachte ich auch wieder so, puh, ja, singende Schauspieler, na geil, klappt ja nicht immer. Aber ich war sehr positiv überrascht.
Warte, kann ich kurz zusammenfassen? Du hast diese Platte erst jetzt, also erst, weil ich dir gesagt habe, wir machen das?
Tatsächlich, ja.
Geil.
Und ich, es ist ja nicht so, dass ich nicht mich auch durchaus beruflich mit Popkultur und auch mit Ryan Gosling befasst habe. Deswegen frage ich mich tatsächlich, wie das passieren konnte.
Ach, das ist schön. Das macht mich ganz froh gerade.
Ja, aber ja, ich war positiv überrascht. Ich kann gar nicht sagen, ob ich es jetzt durchgehend gut finde. Es ist so, du hast das am Anfang schon recht schön gesagt, das ist eher eine Stimmung, die da transportiert wird. Und ich habe da gemerkt, dass diese Grundfaszination für, also diese kindliche Faszination für Geister, Tod, Zombies, was einerseits mit ganz viel Angst verbunden ist, aber natürlich auch mit so einer, ja, mit Fantasie und dergleichen. Und ich bin halt irgendwie als Kind recht früh von Horrorstories auch so im Positiven getriggert worden und das hat bei mir so den Wunsch geweckt, eigene zu schreiben und so und hat mich zum Lesen gebracht und alles. Deswegen konnte ich mich da so ein bisschen reinwerfen und wiederfinden und ja, also ich wüsste gar nicht, wie ich einen einzelnen Song auch raus, also Papa Power ist vielleicht so ein bisschen Hit, aber ansonsten glaube ich, werde ich das in nächster Zeit recht häufig hören, wenn ich mich, was ich gerade tue, nochmal durch das Gesamtwerk von H.P. Lovecraft, dem alten Rassisten, aber leider guten Horrorautor, durchlese. Da werde ich das, glaube ich, relativ häufig hören.
Ich freue mich, dass ich dir was Neues zeigen konnte. Das freut mich schon fast viel mehr als das Album an sich. Und das freut mich schon richtig sehr, sehr, sehr toll. Ich habe damals, und ich glaube, das ist eine Art, wie viele 2009 Musik gefunden haben, es gab Blogs, die bestanden nur daraus, dass sie Albumcover gepostet haben und darunter einen Link zum ZIP oder RAR dieser Platte, die man sich dann nicht ganz legal einfach komplett runterladen konnte. Das war die Zeit, wo ich eine Sendung beim Campusradio Jena hatte, vor 10 Jahren, und die halt jeden Monat geguckt habe, was sind coole neue Alben, die rauskommen, was kann ich den Leuten vorstellen. Und die Platte hat mich getriggert, nur wegen des Covers. Und es hieß Dead Man's Bones und es sah so spooky aus und ich dachte, cool, lade ich mir mal runter. Und erst später beim Googlen habe ich dann festgestellt, dass, oh, hä, Ryan Gosling, der Ryan Gosling? Ja, tatsächlich, krass. Also von daher hatte ich das Glück, die Platte zum ersten Mal zu hören, ohne dieses Gewicht eines sehr populären Schauspielers drauf zu haben. Wie du sagst, es hätte viel schief gehen können, so, ne? Singende Schauspieler, wer braucht denn das? Aber es ist so fantasievoll. Ihr wisst ja, was ich immer sage, das Wichtigste im Leben ist Fantasie. Es geht um Liebe, aber es geht um Liebe zwischen toten Menschen, zwischen Zombies und Werwölfen. Und da bin ich für zu haben. Für fantasievolle Geschichten, ungewöhnliche Klänge. Kinderchöre funktionieren immer. Mit Kindern und Tieren kann man nie verlieren. Ihr wisst ja, wie es ist. Aber genau das wollte ich noch sagen. Ich habe lange versucht, diese Platte auf Vinyl zu bekommen und die gab es einfach nicht. Und die Preise waren horrend im Internet. Und jetzt habe ich wieder nachgeguckt und man kann die durchaus momentan für 30 Euro auf Vinyl kaufen. Ist ja bald Weihnachten. Ich hab noch nichts vor. Meine Postadresse findet ihr auf fluxfm.de. Wir hören Flowers Grow Out of My Grave, mein Lieblingssong auf dem Album, der auch immer sehr unbefriedigend ist, weil der Refrain kommt, glaube ich, nur einmal und dann ist es vorbei. Aber so ist es im Leben. Man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen und so schnell genießen, es könnte gleich vorbei sein. In diesem Sinne, nachhören könnt ihr die Sendung auf fluxfm.de und auf Spotify. Mein Name ist Melanie Golin.
Meiner Daniel Koch.
Tschüss.
Tschö.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde Flux FM, ein komplettes Album und alles, was man dazu wissen sollte.